Donnerstagabend, 19 Uhr, Stimme zur Marke, live. Facebook, YouTube, immer noch kein LinkedIn, ich verstehe es nicht, die lassen sich echt Zeit. Hier wurde angeregt, wir sollen aber auf Twitch gehen. Ich weiß es nicht, ich kenne Twitch immer nur als halbnackte Spieler-Games, Gamer-Mädels, Cosplayer, Zocken, Fortnite und sonstiges. Aber mal gucken, also bin ja offen für jede Streaming-Möglichkeit. Apropos offen. Okay. Ich freue mich wahnsinnig, heute Laura begrüßen zu dürfen. Das Vorgespräch war schon toll. Es kann nur eigentlich besser oder schlechter. Ich weiß es nicht. Es wird toll. Laura ist hier. Laura ist Schauspielerin, Sprecherin. Viele von euch kennen sie aus Film, Funk, Fernsehen. Irgendwas mit Rosen war da dabei. Irgendwas mit, boah, ich weiß gar nicht. Diverse Doku. Was ich interessant fand, es gab eine fünfteilige Dokumentation Lauras Traum. Ja, genau. Hat Laura mitgespielt. Welchen Traum sie da geträumt hat, weiß ich nicht. Fragen wir sie gleich. Auf jeden Fall, sie ist Schauspielerin, eine unfassbar gute Sängerin, leider wissen das viel zu wenige. Synchronsprecherin, ich weiß nicht, hast du Hörbücher gemacht? Komm, ich schalte dich mal dazu, komm. Warum soll ich denn alleine quatschen? Laura, schön, dass du da bist. Ja, aber es ist doch viel interessanter, dich zu sehen. Nein.
Ja, schon, warte mal.
Ja, doch, klar bist du, voll.
Jetzt so.
Ja, warte, ich mache Fullscreen, warte. So, jetzt.
Guten Abend, Nachmittag, Abend, 19 Uhr, woo, hallo.
Laura, schön, dass du da bist und jetzt erzähl noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt auf deine Ursprünge, deine Begründungen, warum du dich für diesen Weg entschieden hast, eingehen, wie geht's dir denn mal ganz grundsätzlich? Du bist gerade viel unterwegs. Ich habe mitbekommen, du bist aus Berlin zurückgekommen. Komm, erstmal die wichtigen Dinge des Lebens. Du pendelst sehr viel. Wie
ja.
geht's dir? Wie läuft's? Erzähl mal.
Ach, während Corona viel, viel weniger. Salut, bonjour erstmal. Wir haben ja schon ein bisschen gequatscht. Seit Corona viel, viel weniger. Normalerweise bin ich immer wieder zwischen Berlin und München hin und her. Zum Sprechen oder auch zum Spielen, aber im Moment mehr zum Sprechen. Und war letzte Woche das letzte Mal in Berlin für die fantastische, gestörte Serie Summer Camp Island. Eine der lustigsten Rollen, die ich je gesprochen
habe. Sehr cool. Wie ist es eigentlich im Moment? Ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, klar, die Zahlen explodieren mal wieder und alles ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber ich habe gemerkt, jetzt seitdem wir hier im Studio sitzen und wöchentlich uns durchtesten und auch Schnelltests hier vor Ort haben, falls irgendwas sein sollte und dass jemand unbedingt hierher will, kann auch zur Not hier schnell testen. Also wir haben eine ganze Kiste voll Tests, die funktionieren sogar. Und seitdem wir das machen, ist alles ein bisschen entspannter. Ich habe den Eindruck, es wird viel mehr gedreht, es wird wieder im Sprechen, wird ein bisschen lustiger miteinander umgegangen. Ich muss sagen, ich hatte diese Woche jeden Tag mindestens eine Produktion hier mit Anwesenheit von Kunden und teilweise auch Sprechern. Klar, durch diese großen Räume geht es auch. Wir haben hier Abstände von 4-5 Metern, lüften durch, es ist nicht mehr ganz so zapfig draußen.
Ja,
ist
immer sehr kalt bei dir im Moment, ja, ehrlich.
Ja, es hilft nichts, aber ich habe lieber Gesellschaft, auch wenn sie dick eingemümmelt und angezogen ist. Aber klar, bald ist Sommer, bald wird es warm, dann wird es eh wieder angenehmer. Aber ich habe das Gefühl, also einerseits klar, alle haben die Schnauze voll und irgendwie soll es wieder ordentlich weitergehen. Wie ist es denn so mit dem Drehen? Erzähl mal, wie oder auch wie erlebst du das so? Weil du pendelst ja viel, machst du Zug oder Auto?
Ach, ganz unterschiedlich. Also früher auch mit Verlegenheit und so, es halt geht jetzt nicht mehr, ne? Mit Corona setzt man sich dann hinten ins Auto rein, aber Zug, früher fliegen, jetzt aber nicht mehr fliegen. Jetzt entweder selber fahren mit Leuten, die auch eh hochfahren, mit Freunden, Familie oder so, oder halt Zug. Mit 5 Stunden lang Folter.
Ja.
Ja, das ist...
Wie ist es mit Drehen? Erzähl mal.
Ja, im Moment bei mir gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also es ist recht still. Mir sind letztes Jahr, März, April letztes Jahr hätte es losgehen sollen mit 2 Filmen. Wuhu! Und dann ist wirklich irgendwie 1,5 Monate vor Beginn oder bevor dann diese Projekte geplant waren. Man wird ja recht kurzfristig angefragt. Also ich bin jetzt nicht monatelang, habe ich mich nicht drauf gefreut und auf einmal war es weg, sondern es war... Dann so 1,5 Monate vorher habe ich die Anfrage bekommen, dann mal gucken und so weiter. Ja, würde was werden und zack, bumm, war alles das weg.
Ja.
Überhaupt und so weiter. Und jetzt habe ich zwar so 1-2 Kurzfilme und so gemacht, was man halt in der Zeit konnte. Da haben die Leute, also super viele, haben ja super schnell reagiert und haben dann, als der Lockdown wieder ein bisschen aufgelockert wurde letztes Jahr, gleich gesagt, komm, weit auseinander, wir schauen, das wäre nur außen, schreiben alles um und so. Also gedreht wurde schon. Ja, aber ich habe jetzt, also ich habe gar nicht viel in der Hinsicht zu tun jetzt zur Zeit irgendwie. Aber es ist auch okay.
Naja, es bewegt sich halt permanent und das finde ich halt ganz gut und das kommt jetzt auch wieder. Ich habe so das Gefühl, der Sommer wird interessant, weil letztes Jahr im Sommer ging es ja auch schon relativ auf wieder alles und Leute haben wieder ein bisschen mehr gemacht. Wir werden uns einfach überraschen lassen. So, zu den ganz wichtigen.
Ja. Dass man alles wieder aufmacht, wenn es warm wird, ist ja klar, sagen ja unsere Politiker auch. Man kann mal wieder aufmachen, wenn es warm ist, damit sich dann alle draußen mit ganz viel Abstand an die Isar setzen können.
Ja, das merkt man auch hier, wenn die Sonne rauskommt im Univiertel, mit wie viel Abstand da gesessen wird. Das erklärt auch die Zahlen aktuell.
Gut, wie viel da schiefgelaufen ist, müssen wir jetzt gar nicht erörtern. Das weiß
Das hat auch hier nichts zu suchen. Ich will auch da gar nicht auf die Politik macht Mist oder keine Ahnung. Ich finde, wir kommen ganz gut durch die Sache durch und irgendwie klar einbußen, aber im Endeffekt, wie gesagt, geschissen drauf. Stimme zu Marke heißen wir ja. Und bei dir ist es ja so, ich möchte es ein bisschen beleuchten, weil ich finde es extrem faszinierend. Du kommst aus dem Schauspiel. Du kommst ja eigentlich aus der kreativeren Ecke oder sagen wir aus dem Schauspielgesang. Also du bist ja nicht jetzt mit dem Ziel gestartet, ich will jetzt Sprecherin sein, sondern es kam übers Schauspiel bei dir. Zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe. Was bei dir intern vorgeht, weiß ich nicht. Widersprechen Sie mir jetzt.
Ja, also da muss ich kurz korrigieren. Ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen. Deshalb, es sei dir verziehen, dass du falsch liegst. Aber tatsächlich war nach dem Singen, also gestartet mit 11 Jahren schon, habe ich mit Singen. Damals habe ich angefangen, das erste Mal Gesangsunterricht zu nehmen und so weiter. Und Singen und Sprechen war als Orientierung und als Wunsch fast vor Spielen. Also Drehen war immer okay. So... Ach, das ergibt sich jetzt irgendwie und ja gut, und auf einmal wird es ein Business und auf einmal interessiere ich mich und gucke und schaue und möchte. Aber ich habe, ich glaube im zweiten Jahr meiner Ausbildung in Hamburg bin ich das erste Mal irgendwie, weil ich jemanden durch einen Gesangsauftritt in Berlin kannte, weil ich für eine ZDF-Serie in Berlin mal eine Performance, also ein Titellied von einer Serie gesungen habe auf einem Fantag. Und da war der Nicolas Artacho Kwasniewski, der ist ein super Synchronsprecher und spricht, seit er ganz klein ist. Und der hat in Berlin bei der Arena gerade Regie gemacht. Und das haben wir irgendwie, weil wir Kontakt behalten haben, habe ich das mitbekommen und habe gesagt, hey, darf ich mal zugucken? Ich fände das cool. Und dann bin ich immer am Abend. Dann hatte der Abendstudio in Berlin und ich bin von Hamburg nach Tanzen, Singen, Spielen und fertig sein, bin ich dann irgendwie nach Berlin gefahren und habe mich abends ins Nachtstudio gesetzt und bin dann nachts wieder zurück und bin dann morgens wieder in die Ausbildung. Hab zugeschaut. Dann durfte ich dann meinen ersten Take sprechen, war richtig scheiße. War richtig verkackt. Aber er hat mich gelassen und dann hat er mich auch wieder gehen lassen, glaube ich, weil es war echt verkackt, der erste Take. Aber egal, aber das war schon während der Ausbildung. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren und bin zu allen möglichen Stammtischen und so und habe geschaut. Dann gab es den BFFS in Hamburg damals, der sich getroffen hat. Und darüber kam dann erst so, was gibt's da draußen eigentlich alles? Und ich bin eigentlich mit dem Anspruch an diese Schule, wo ich habe angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren in München. Nach meinem Abi sieht man ja, dass das super geklappt hat. Und dann lache ich nicht so. Bitte. Ja? Ich habe da schon ernsthaft ein halbes Jahr studiert. Gut, dann bin ich nach Hamburg. Ich bin ja da auch nur wegen Singen hin. Ich bin da hin, weil ich irgendwie gesagt habe, boah, irgendwie, ich will mal singen. Ich mache jetzt irgendeinen Workshop von irgendwo, ist mir egal. Der nächste, den es gibt, da gehe ich hin. Da bin ich nach Leipzig und habe einen Workshop gemacht. Und die haben dann gesagt, bam, das ist cool. Hier ist dein Vertrag, willst du zu uns auf die Schule? Und so kam ich in dieses Geschäft. Und dann kam alles.
Okay, aber es fing an tatsächlich in Hamburg. Also du bist da, hast eine ordentliche Ausbildung genossen im Bereich Stage, Musical. Also Schauspiel, Tanz, Gesang.
Genau.
Parallel die Leidenschaft zum Sprechen. Und das heißt, es ist auch erklärt, wie du so schnell nach Berlin pendeln konntest. Hamburg-Berlin geht ja halbwegs. Genau. Das finde ich interessant, weil für mich hast du ja kein Mikrofongesicht. Deswegen fand ich es sehr interessant. Ja, für mich war auch klar. Facebook, habe auch studiert. Einen Tag Biotechnologie, einen Tag. Ah ja, Felchi, klar, Luke. Dachte,
Gratulation, Felchi,
ja,
wunderbar.
Eben, hast hallo. Ja, ist fast genauso weiß, wie ich war zwei Tage Soldat. Ja, ja.
Wer weiß, für welchen Subtext der Felchi es benutzt, was er da gelernt hat. Ja? Wer weiß?
Hopfenanbau. Da kennt er sich aus mit Biotechnologie.
Super peinlich, was du da gerade kommentiert hast. Super. Nicht mal ein halbes Jahr. Zwei Tage, komm mal, ein halbes Jahr.
Was ich sehr interessant finde, ich habe hier, ich lese hier auch den am Rande, so aus dem Augenwinkel, den YouTube-Chat und Ecki schreibt Hallo bei YouTube. Was irgendwie, ich glaube, es hat irgendwas mit einer Sperre zu tun auf Facebook, glaube ich mal wieder. Ecki, ja, genau, Angela ist auch auf YouTube unterwegs, schön. Wir müssen mal gucken, wie wir das parallel jetzt irgendwie mal machen, weil ich will nichts verpassen, was Ecki schreibt. Genau, so, also. Ich glaube, die Ursprungsinspiration, überhaupt in das Kreativ-Künstlerische zu gehen, wurde ja so ein bisschen in die Wiege mitgelegt oder mitgegeben. Beziehungsweise in der Familie gab es ja auch schon künstlerische Ambitionen von Großvaters Seite her. Mhm. Erzähl mal, wie wurde da der Funke gezündet?
Der Funke, also die Ambition ist ja fast klein gesagt. Also mein Opa ist der Wolfgang Preis und den kennen die meisten durch den Dr. Mabuse. Also er war der Erste mit Fritz Lang, unter Regie von Fritz Lang war er der erste Dr. Mabuse. Mhm. Die Tausend Augen des Dr. Mabuses hieß der Film. Und das war ja noch, also da war schon viel in Amerika passiert, in Hollywood passiert. Und da ist er also als der Offizier und Gentleman ist er dann nach Amerika rübergespült worden in der Zeit, in der man sich hier, ich sag mal so grob zwischen 30 und 46, wo man sich hier nicht so gut aufhalten, also wenn man Glück hatte, hier nicht so viel aufhalten musste, ist eher genau für die Rollen, die hier quer bei Fuß liefen, ist eher genau für diese Offiziersrollen nach Amerika und hat da dann mit allen möglichen großen Namen gespielt. Und das ist sicherlich etwas, also der war virtuos am Klavier, hat gezeichnet mit uns als Kinder. Und natürlich, das war etwas, wodurch der Beruf des Schauspielers irgendwie da war und es war klar, das ist der Opa, der abends am Tisch noch und irgendwelche Dinge erzählt und Paprika, Schnitzel, Schnapprika, Bitzel, Biprika, Schnatzel, Schnipprika, Batzel, so zeigt. Also es hatte Zungenbrecher noch und Löcher und wir alle mit und ja, tolle Sprüche, die mein Opa, ich kann noch viele von ihm. Und das heißt, es war irgendwie so da und er war dieser Mensch, der auch oft im Ausland war und gedreht hat und immer tolle Geschichten erzählen konnte aus fernen Ländern und immer ganz großartige Dinge. Also ist der Beruf schon irgendwie im Kopf gewesen als, boah, das ist was richtig Tolles. Aber dann war es irgendwie doch so, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht genau, wieso ich das Gefühl hatte, aber irgendwie bin ich mit dem Gefühl aufgewachsen und hatte das auch, dass man halt irgendwie was Richtiges lernt und ich habe lange nicht das Gefühl gehabt, ich möchte sagen, dass ich das machen möchte, weil ich immer dachte, es wird so belächelt, meine Mama macht auch was in dem Geschäft und ich habe so ein bisschen die Hintergründe von so manchen Produktionen mitbekommen als Kind. Und also gar nicht durch das, was sie erzählt hat, wirklich, weil ich vor Ort war, als sie gearbeitet hat. Und dann habe ich schon mitbekommen, wie wird so über Schauspieler gesprochen, wie wird so mit denen umgegangen, was sind so Gespräche und so. Und das war gar nicht mehr so schön wie die Geschichten von meinem Opa. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, nee, so, ich möchte irgendwie gar nicht dazugehören zu diesem Volk. Okay. Ja.
Und zu dem fahrenden Volk.
Da konnte ich aber irgendwie doch nicht aus, ne? Sondern ja, und es war nicht durch die Menschen. Die Menschen fand ich immer toll. Also die Schauspieler, die wenn man sie jetzt mal verallgemeinert als diesen Begriff, den ich als Kind im Kopf hatte, die fand ich immer großartig und toll und so lebendig und irgendwie alle so, im Nachhinein würde ich sagen, verspielt geblieben. Damals habe ich sie einfach lustig gefunden, ne? Und habe aber eben viel mitbekommen, was da so gesagt wurde. Und das
korrigiere ich da gerne mal. Bitte? Ich korrigiere mich da gerne mal. Also ich habe ja ein bisschen den Eindruck, natürlich, Schauspiel im weitesten Sinne ist ja eine Kunstform. Das ist ja auch ein bisschen auch Gauklertum. Ich glaube, all diese Unterhaltungsdinger von Zirkus bis Akrobatik, Schauspiel, Darstellung und so weiter, ist ja aus diesem Minnesänger-Dings irgendwo entstanden, dieses ein Spiel irgendwo, also was Spielerisches. Und vielleicht erklärt sich das dadurch, ich versuche mich da gerade reinzuversetzen, ich finde es ein sehr spannendes Ding, weil es ja irgendwie doch so leichte Kontroversen aufwirft zwischen das spielerische Leben der Künstler, der Schauspieler, eben lustige Geschichten erzählen, das Leben genießen, weißt du, auch diese lukullischen Momente, die da mitspielen und dieses ganze Zelebrieren und natürlich, ich ertappe mich auch manchmal dabei, ich bin jetzt sehr, sehr sprecheraffin, wie man vielleicht merkt mit diesem ganzen Drumherum.
Nee, glaub dem kein Wort.
Nee. Und selbst da ist es so, dass ich mir manchmal denke, ja, ein Sprecher wird nie nachvollziehen, was es bedeutet oder nie nachvollziehen können, so wie ich jetzt hier sitze und ich fange um 8:30 an, es geht manchmal bis 22 Uhr. Und wenn ich einem Sprecher sage, du, ich kann an dem Tag nicht telefonieren und schreiben, das verstehen Künstler nicht, weil eine solche Auslastung kennt ein Künstler nicht. Und natürlich kann ich dann verstehen, wenn jemand einen Standardjob hat, dass er dann sagt, ja, mit diesem Gauklertum will ich nichts zu tun haben. Es sind ja eh alles nur Wegelagerer und Lebengenießer auf unsere Kosten. Und wenn es mal nicht geht, melden sich arbeitslos und so weiter. Ich glaube schon, dass da viel, viel Stress passieren kann, was aber auf Unverständnis gegenseitig fußt. Mhm. Und ich glaube bei dir, ich weiß gar nicht, ich habe deine Mutter macht ja dieses PR, oder?
Genau. Eine Presse.
Das ist ja, genau, Presseagentur, das ist ja bodenständiges für Künstlerarbeiten.
Ja.
Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen ein Spannungsfeld auch vorhanden sein kann. Und wenn du so aufwächst, glaube ich, ist es extrem spannend. Aber ich habe den Eindruck bei dir, und gleich höre ich auf zu labern, dass es, dass dir diese Konflikte im Geiste und beim Aufwachsen aber sehr gut getan haben. Weil ich nehme dich als künstlerisch durchgeknallt, lebendig, genießend wahr, aber trotzdem bodenständig. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombi.
Ja. Fertig. Danke sehr. Ich habe dir gerne zugehört. Das ging ja auch nicht.
Geht auch nicht anders. Und ich frage ja ab nachher.
Ich muss nur kurz noch etwas genauer erklären. Und zwar, es geht, ja, Sache, wie über Schauspieler an sich gesprochen wurde, geht es natürlich absolut nicht darum, wie zum Beispiel meine Mutter über die gesprochen hat oder Leute in meinem Umfeld, sondern es geht darum, dass ich bei so Sachen dabei war, wie dann so die Produktionsseite oder Leute, die was bestimmt haben oder Leute, die besetzt haben oder so, ne? Dass man dann so ein bisschen mitbekommen hat, was sind so die Überlegungen, die die machen. Mhm. Ist dann doch die eine, die so doch ein bisschen zu fett ist, damit sie, und ist es die andere, die, hey, die haben wir doch schon oder nee, oder wer, nee, die will der nicht oder die, ne, so. Und das hatte ich hatte so das Gefühl, boah, das ist, also was Erstrebenswertes nicht irgendwie, so. Ist aber bis heute so, ist natürlich vollkommen klar. Ne? Man will nicht dabei sein, wenn darüber gesprochen wird, wer auf welchem Foto.
Nee, ich wollte es auch nicht deiner Mutter irgendwie unterstellen. Also das wollte ich jetzt
ja,
überhaupt
bitte?
Nicht, gar nicht.
Das wollte ich nur mal klarstellen. I love you, Mama. Ich habe dich hiermit verteidigt.
Mütter sind heilig. Mütter sind heilig. Darüber wird nicht gesprochen. Also, aber, nein, was ich wirklich meine, natürlich ist es so, wenn du ein bisschen eine bodenständigere Tätigkeit hast, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß es noch genau, als ich mein Studio aufgemacht habe und zur Bank gegangen bin, hey, ich bin Musiker und ich mache ein Studio und dann wurde erstmal der Dispo gestrichen. Also natürlich ist es so, klar, ich bin Künstler, okay, fupp.
Ja.
Und tschüss. Sie wollen Hilfe? Ja. Nö. Tschüss. Das ist einfach so, dieser Konflikt, der da vorherrscht. Und ich glaube, es fußt auch wahnsinnig viel auf Neid. Das ist einfach so. Und natürlich, ich merke das zum Beispiel, darf ich sowas aus dem Nähkästchen plaudern? Alana war ja auch lustigerweise am 1. April hier Gästin bei mir. Und mit Alana saß ich heute zusammen und wir haben ein paar Rollen besetzt. Und Alana ist wahnsinnig herzlich und kennt alle Sprecher und ist so, weißt du, wenn du buddymäßig besetzt, dann hast du einen anderen Anspruch, als wenn du faktisch besetzt. Und ich musste heute wirklich den Bad Cop spielen. So, ja, stimmlich gut, wird der Kunde nicht mögen aus dem und dem Grund. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass du bei vielen Dingen in der Besetzung und auch in, ich meine, du hast ja auch versucht, hast du diesen Film eigentlich je umgesetzt, wo du mal einen Pitch hier, wo ich dir mal helfen durfte? Diese Filmserie?
Ja, also genau, wir haben mal einen Pitch gemacht für eine Serie, ne?
Genau.
Eine Serie, die haben wir auch weitergebracht und ist aber noch, also die liegt noch, die ist noch nicht, es ist noch nicht in die eine oder andere Richtung. Aber es ging gut voran und dann haben wir aber auch, weil alle was zu tun hatten und selber sich
Projekte verfolgt haben. Aber es ist eine gute Idee, also hey, wenn jemand einen guten Stoff sucht, also einen guten inhaltlichen, ne? Filmischen.
Wenn jemand eine Serie produzieren möchte, wir hätten eine, genau.
Ja, aber das genau.
Ist cool, dass wir dir den Trailer aufgenommen.
Aber was ich da nur sagen wollte, ist, sobald du dahin gehst und in die Besetzung gehst, natürlich dann im Hintergrund, musst du auch teilweise emotionsloser rangehen. Du musst wirklich faktisch rangehen, welche Chemie ist gut. Die ist zwar eine geile Schauspielerin, aber kommt immer zu spät. ist logistisch dann schwierig. Gerade mit Corona-Tests und die mag keine Kostüme und der kann mit ihr nicht und der ist schwierig. Der wird abends immer um 17 Uhr plötzlich sein Weißbier haben. Weißt du, du musst ja teilweise auch logistische Sachen bestimmen und das.
Der Zwiegel ist wieder.
Ich habe es übrigens angeregt bei denen, dass ich da Bemusterung möchte. Es ist ein bisschen auf taube Ohren gestoßen. Ich weiß nicht. Warum. Aber gut. Kriegen sie die nächste Mischung halt nicht serviert von mir. Nein, aber ich meine, das ist ja genau dieser Punkt, wenn du in dieser Zwickmühle bist, von dem künstlerischen Freigeist, den du respektierst, liebst und schätzt und selber auch diese Seele in deiner Brust hast und auf der anderen Seite aber auch einfach die Logistik machen musst. Ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz gutes Ding. Aber um wieder zurückzukommen auf deinen Opa, ich glaube, das hat einfach so viel Lachen in dein Gesicht gezaubert. Und das war der Funke. Genau. Wie ging es dann weiter? Du warst bei Leipzig, glaube ich, stehen geblieben. Wie ging es da weiter? Ich möchte mal den Werdegang Making of Laura Preis hören.
Making of. Ich hab nur erzählt, ich bin nach Leipzig und habe da so einen Workshop gemacht, einfach so einen Wochenend-Workshop, weil ich gesagt habe, komm, singen, die machen irgendwas, die machen auch Musical, aber singen. Mhm. Und ich wusste, dass ich Musical, weil ich jetzt kein großer Fan, kannte ich mich nicht aus, wusste nur, da singen die Leute und ich habe mal ein paar gesehen und fand sie nett. Und bin dann dahin und dann war das tatsächlich von der Schule in Hamburg und die haben dann direkt danach irgendwie gesagt, hey, hier ist dein Vertrag, hast du Lust, bei uns zu studieren? Da habe ich gesagt, ja, wenn das irgendwie so ruft, dann Mai, warum halt nicht? Ne? Also so ein bisschen war das. Klingt jetzt nicht so romantisch, aber es war tatsächlich so. Und dann habe ich in Hamburg studiert, habe da meine Studiengebühren und meine Sachen irgendwie aufgemotzt, indem ich auch über Dozenten ganz viel Galas gesungen habe und dann schon Musik, ne? Also singen war immer, da ich das ja schon konnte, war das easy und ich konnte darüber gleich Geld verdienen. Und da waren natürlich alle Leute, die dann Shows gemacht haben für jemand anderen, dann doziert haben und die haben einen dann überall für so kleine Gigs und Sachen mitgenommen. Dann habe ich viel live gesungen in Hamburg und da Auftritte gemacht und Geld verdient dadurch und habe eben währenddessen dann geschaut, was es so gibt und habe den DFFS gefunden, der immer Stammtische hatte, der bis heute Stammtische hat am ersten Montag des Monats. Genau. Immer in irgendeinem
Gast. Ja, ein schwierig im Moment, glaube ich, ja.
Wahrscheinlich wollte gerade sagen, Quatsch, was erzähle ich. Aber die haben halt dann auch über Zoom oder so. Ja. Feinschliff rein. Oh, knistert's krass, Entschuldigung.
Und ich guck dir gerne beim Yoga zu, mach nur. Alles gut.
Gerne.
Das kann ich genau. Erzählen, der Baum.
Ich, ja. Genau. Und dann habe ich mich umgeschaut. Ich fand Sprechtechnik super. Ich hatte Sprechtechnik oft in der Woche, wie man eben bei so einer Ausbildung oder einem Studium hat und fand das total super, habe da auch natürlich super Feedback bekommen, wir sollten vorlesen, ich fand das toll und alle mal so, das klingt aber schön und so weiter. Und dann kam ich eben darauf, mal zu gucken, was man mit Sprechen so machen kann. Ich habe ganz schreckliche Dinge gelernt, die ich auch, um kurz den Bogen zum Hier und Jetzt zu schlagen, in deinem Studio in der
Elisabeth. Du hast schreckliche Dinge in meinem Studio gelernt. Okay, nein, ja, nicht, jetzt wird es spannend.
Robert Müller ist wirklich der schlechteste Studio.
Ja.
Natürlich nicht. Ja. Sondern die ich bei dir dann angewandt habe zum Beispiel. Weil wir haben uns kennengelernt, da war ich gerade fertig. Und ich hab im Sprechtechnikunterricht zum Beispiel ganz viel so, man muss immer so, der Turm, der Wurm auf dem Turm. Da wurde immer das so bearbeitet. Und es war, ihr müsst auf der Bühne ganz laut sprechen. Und es war...
Ja, für die Bühne, ja.
Wurde einem alles so... Also ich hatte das Gefühl, es ist falsch. Und es war falsch, aber unter dieser...
Dein Gefühl war richtig, ja. Dein Gefühl war korrekt.
Genau. Turm hat ja auch ein R. Und man muss es nur ein bisschen anders aussprechen.
Ja, aber, also man muss jetzt nicht unbedingt Turm sagen, aber ne?
Genau.
Ich sehe gerade, Corinna ist da, Krischi ist da, Nina ist da, Christian, ja, ey, wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Corinna, ich schulde dir ganz viel Antwort und kommt ganz sicher, wir reden tagtäglich über dich. Sorry. Matthias, schön, dass du da bist. Ich wollte nämlich eine Sache zu dir jetzt, Laura, ich muss es erzählen. Ich habe Laura eben genau da kennengelernt und dachte mir, ach, die ist ja nett. Und dann war sie am Mikro und ich dachte mir, ja, das ist aber auch schon alles.
Da gibt es nichts Falsches.
Boah. Aber sie ist zumindest nett.
Das hast du vorher aber noch netter gesagt jetzt. Ehrlich mal, ja. Da,
Entschuldige, dann wärst du ja offline gegangen. Nein, aber tatsächlich ist es so. Puff, genau. Das hast du mir aber vorhin schon angedroht. Ja.
Ja.
Genau.
Der hat einfach schon sein halbes Bier getrunken, der kann nicht mehr genau, der weiß nicht mehr genau, was er sagt, der Mann.
Das so, kann ich sowieso also, nicht, weil sonst würde ich den Scheiß ja hier nicht machen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die, die draußen das Bedürfnis haben, auch als Sprecher tätig zu sein. Das ist jetzt unser nächstes Thema für die nächste halbe Stunde auch. Der richtige Zeitpunkt, wenn der Werkzeugkasten vor Können überquillt oder der Eifer. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, den Leuten zu erzählen, hier bin ich? Und wann ist er vielleicht doch noch nicht da? Also, Laura hat mich, und es wieder ins Positive zu gehen, hat mich sehr beeindruckt, weil das erste Aufeinandertreffen war wirklich so viel Enthusiasmus, viel Spielfreude, aber irgendwie Mangel an Präzision. Und kann ich es netter ausdrücken? Ich weiß es nicht. Ablenkung. Christopher ist auch da. Hey, hey, schön, dass du da bist. Nein, aber ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich hab dich damals, du hast vorgesprochen, wir haben ein Casting gemacht und das fand ich auch ganz toll. Und habe aber gemerkt, okay, du wärst diesem Irrsinn nicht gewachsen. Also ein paar Dinge, das hat geholpert. Das war nicht rund, das war engagiert, aber es war nicht fundiert, es war suchend, es war nicht souverän. Und ich habe so eine blöde Eigenart, ich sage das dann stellenweise auch. Ich glaube, bei dir habe ich sehr wenig gesagt, weil ich dir nicht wehtun wollte und nicht zu direkt sein wollte, aber trotzdem habe ich dir ein Feedback mitgegeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir dann ankam. Das finde ich auch mal ganz interessant, jetzt mal rauszufinden, was kam denn überhaupt an von dem, was ich so ganz nett irgendwie, du, ich glaube, du solltest da nochmal ein bisschen. Aber ich weiß, dass du gesagt hast, du mach was, reiß dir den Hintern auf und komm in einem halben Jahr wieder. Und ja. Zumindest ist es in meiner Wahrnehmung im Nachgang so, aber...
Das Gespräch hatten wir ein bisschen später. Also ich bin da tatsächlich über jemanden, den ich, also über einen Kollegen, den ich aber gar nicht durch Kollege sein, jetzt ist ein Kollege, damals war jemand, der gesprochen hat und ich habe mir meine Sommer in München oder irgendwo im dunklen Synchronstudio verbracht und habe gebeten, darf ich zugucken und ich saß einfach, wenn die anderen Party gemacht haben, habe ich mich ins Studio gesetzt und habe im dunklen, dunklen Studio bei 35 Grad draußen Synchronsprechern bei ihrer tollen Arbeit zugesehen. Und das war dann kam ich bei dir an, durch jemanden, der dann irgendwie gesagt hat, hey, wenn du irgendwie was sprechen willst und so, da gibt's ein Studio, die sind total nett. Und dann bin ich dahin und habe mich gemeldet. Und dann, das war, ja, und es ist schön, es sagen zu können, finde ich. Also es war für mich eigentlich von dem, was ich konnte und von dem, was ich an Sprechen überhaupt wusste, was das bedeutet, sich jetzt dahinzustellen und zu sagen, ich nehme einen Castingtext auf. Ja. Da komme ich dann von meiner Schule, wo alle Turm und Wurm und Rohr und alles muss genau richtig ausgesprochen sein. Mhm. Und dann komme ich dahin und vom Mikro, natürlich vollkommen andere Nummer. Jetzt ist das vollkommen klar und ganz selbstverständlich und jeden Tag ganz normal mein Job. Aber da war das mit großer Aufregung nur, sprich die Worte richtig aus, sprich sie richtig aus. Ne? Und das war überhaupt nicht der Zeitpunkt, sich eigentlich in einem Studio vorzustellen, natürlich. Ja? Auf der anderen Seite, es gibt kein falsch oder richtig, denke ich. In meinem Fall war es ja so, ja. Es ist immer schwierig zu sagen, ich war zu früh. Und es kann tatsächlich sein, dass einige Prozesse sich verlangsamt haben, dadurch, dass ich dann gemerkt habe, oh, da kann man sich ja vorstellen, die sind nett, weitergegangen bin, mich auch vielleicht woanders vorgestellt habe und eigentlich noch gar nicht wusste, was da passiert.
Und was ich aber im Prinzip, da muss ich aber sofort mal einhaken, weil im Prinzip ist das ja eine Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln. Also alle Sprecher kämpfen mit dieser Zwickmühle, du hast keine Erfahrung, du musst dich irgendwo vorstellen, du sollst aber Erfahrung sammeln. Mhm. Und wie machst du das? Weil viele geben dir keine Chance. Wie kommst du überhaupt ins Gespräch? Wie funktioniert das überhaupt? Wie kannst du überhaupt mal reinschnuppern? Wie denken die Menschen? Mhm. Und deswegen so ganz grundsätzlich ist es ein ganz guter Ansatz zu sagen, ich schlage einfach meine Studios auf und stelle mich vor. Das ist in Corona natürlich schwierig. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal, wo es plötzlich an der Tür klingelt und sagt, hey, ich war in der Gegend. Meinte ich, boah, hast du eine gute Zeit ausgesucht für mal kurz spontan reinschneiden. Aber ja. Wir haben eine Trennscheibe.
Genau. Initiative, gut gemacht. Wenigstens.
Nein, aber das ist grundsätzlich eine ganz, ganz geile Geschichte. Also ich finde es auch richtig und man muss da auch ein bisschen dranbleiben am Ball und das ist eine Möglichkeit. Jetzt kenne ich ja nur M-Sound zwangsweise und ein paar Studios nebenbei, mit denen ich befreundet bin oder mit denen ich mich unterhalte und die ticken dann relativ ähnlich. Aber Es ist ja so, du kannst ja nicht permanent die Türen offen halten und sagen, kommt alle zum Sprechen vorbei und wir nehmen uns mal 5 Stunden Zeit. Das kannst du dir irgendwann nicht leisten. Das ist ja einfach so. Und auf der anderen Seite trauen sich viele. Also ich hatte immer schon mit Kollegen das Problem, dass die sich nicht so ganz getraut haben, ehrliches Feedback zu geben. Sondern immer so, ja, du, das ist super. Wir melden uns dann. Und dann im Endeffekt sagen, eine 5 können wir nicht buchen. Und ich verstehe meinen Job halt so, dass wenn jemand da ist und ich mir denke, boah, ich höre da was, was wirklich cool ist, und das war ja bei dir damals so, aber da muss einfach noch 2, 3 Rädchen müssen justiert werden, das war nicht mein Job, aber melde dich wieder und da ist was. Also dieses Feedback muss man natürlich dann auch geben. Und wenn man das von dem Studio bekommt, dann tut es vielleicht im ersten Moment mal weh, wenn man irgendwie das Gefühl bekommt, du, ich bin doch nicht Gottes Geschenk an die Menschheit, sondern da ist noch eine Stellschraube. Aber ich glaube, das ist essentiell wichtig, um sich ordentlich weiterzuentwickeln. Oder sehe ich das falsch? Also wie fasst du das auf? Ja.
Und ich meine, die Frage ist, und das finde ich, das war in meinem Fall auch so, dass ich gesagt habe, dass ich danach gegangen bin. Also ich hatte nicht bei unserem ersten Treffen das Gefühl, dass du mir irgendwie sagst, es wäre scheiße. Ich habe nur das Gefühl...
Nee, war ja auch nicht scheiße. Es war ein Weg noch. Ja, ja. Also nee.
Gar nicht um irgendwas, genau, sondern ich hatte nicht das Gefühl, dass du sagst, es ist schlecht, sondern dass wir uns erstens sehr gut verstehen und dass es irgendwie sehr nett ist und immer netter wird, während wir arbeiten. Mhm. Und außerdem habe ich gemerkt, dass natürlich wahnsinnig viele Dinge passieren, dadurch, dass jemand, der Erfahrung hat, mit mir arbeitet und ich nicht alleine irgendwie sitze. Und mit diesem Input habe ich gesagt, okay, was brauche ich, um jetzt gerade für Werbung, weil ich gehört hatte, dass es da ganz gut ist, auch mal was zu machen und auch Lust darauf hatte und das Gefühl hatte, einige Werbung passen auch zu meiner Stimme, es würde ganz gut reinpassen in das Business. Puh, Halleluja, es hat sich als Wahrheit, als wahr herausgestellt. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich habe mich zu Hause hingesetzt, habe mir irgendwann ein Mikro gekauft und habe Werbespots nachgesprochen, weil ich merkte, das mit den Texten, das läuft nicht. Und da ist dann mit meinem Turm und Wurm und Arr, war dann ganz schnell klar, so hey, wenn ich mich in die Sache wirklich reinarbeite und stundenlang aufnehme und sage, wie klingt das? Mhm. Am Anfang war es dann sehr, weil ich irgendwie dachte, wow, die hauchen alle so. Dann habe ich danach rausgefunden, das kommt von ganz woanders, dass das manchmal so durchkommt. Und dann habe ich irgendwann mich damals auch noch in Hamburg in ein Studio einfach eingekauft und gesagt, okay, ich investiere jetzt meine, wie viel es auch waren, ich glaube, das waren irgendwie vielleicht 100 Euro oder ein bisschen mehr, und habe gesagt, okay, ob ich da von mir geübte Demos einsprechen kann, und habe mich davor gesetzt und habe echt richtig viele Werbespots gesprochen, Radiospots angehört. Ich meine, es gibt ja im Internet unendlich. Und aufgenommen, angehört und gesehen, was passt zu mir, klingt das total bescheuert, das kriege ich überhaupt nicht rüber, das kann ich nicht. Und habe einfach geübt. Es war dann nochmal eine ganz andere Situation, wieder dazustehen. Ich glaube tatsächlich, bei dir habe ich den ersten Radiospot gesprochen. Ich glaube, es waren so an die 3 Worte. Das hast du mir wohl schon zugetraut.
Du, man fängt ja irgendwo an, weißt du, da kann man ja zum Beispiel schneiden.
Ja, eben. Wir haben dann alle 3 einzeln aufgenommen, nur für die, die zugucken, und haben sie dann am Ende zusammen. Aber es hat dann auch manchmal. Aber das war dann natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Ich glaube, das war auch der Termin, an dem du danach gemeint hast, hey, ich könnte nochmal kommen und wir nehmen die Casting-Files nochmal auf und du würdest gerne mal länger mit mir quatschen. Und dann haben wir da gesessen und du hast gemeint, bam, also hat sich ein bisschen was getan seit letztem Mal. Und ich konnte sagen, bam, ich weiß jetzt auch so ein bisschen, wie das funktioniert, und habe das Gefühl, ich habe so viele Texte durchgemacht und durchprobiert für mich selbst und danach gehört, dass ich ein bisschen... Oder auch Leute gefragt, wie findest du es? Dass ich ein bisschen das Gefühl dafür bekommen habe, nach gefühlten hunderten Werbungen, was es braucht. Und trotzdem hat man noch gefeilt und gesucht. Und es sind Jahre an Erfahrung und Übung.
Du hast eine Mail bekommen.
Man weiß.
Guck mal, nicht, was wichtig ist.
Ich möchte nicht
Hollywood.
In Urlaub fliegen. Kann man eh nicht. Ja, aber es war ein langer Prozess und was heißt ein Prozess? Ich bin ja nirgendwo, wo ich sein möchte oder sein werde, sondern ich bin gerade da, wo ich eben bin, und es geht immer weiter. Und ich merke, in jeder Rolle, in jedem Jahr, wir haben gerade über Berlin gesprochen, da komme ich jetzt zurück, da werde ich auf etwas besetzt von der SDI für eine Synchronrolle, wo mich auf einmal jemand auf etwas castet, was niemals vorher jemand irgendwie mir gegeben hätte. Und dann merke ich ein Jahr später so, hey, weißt du was? Das kann ich richtig gut. Ich wusste es selbst nicht. Also Und das kann ich noch weiter verfeinern und sagen, wo sind noch die kleinen Nuancen in dieser vollkommen gestörten Rolle, die noch mehr, wo ich noch mehr rausholen kann.
Ja, also das ist ja genau das, was ich bei dir so phänomenal fand, war einfach dieses, okay, ich habe das oft erlebt, dass du nun Feedback gibst und irgendwie sagst, pass mal auf, das ist, haut nicht hin, dein R ist zu stark, dein A ist nicht ganz sauber, du hast eine leichte Dialektfärbung, hier dieser Sprachbogen ist nicht ganz in Ordnung, bla 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 bla. Also ich meine, man versucht ja dann doch ein ehrliches, konstruktives, wertschätzendes Feedback zu geben. Also das ist so meine Art zu sagen, also ich habe das Gefühl, das bin ich den Menschen schuldig, die eine Stunde sich Zeit nehmen, hierher zu kommen. Ich nehme eine Stunde Zeit, wenn wir nicht mit konstruktivem Feedback auseinandergehen, dann waren die 2 Stunden verkackt. Und das ist für mich Zeitverschwendung, das will ich nicht. Und ich habe sehr, sehr oft erlebt, dass dann entweder beleidigte Leberwurst kommt oder irgendwie, ach, der hat eh keine Ahnung. Ich bin nicht allwissend, ich sage mein Bauchgefühl. Jeder kann für sich dann nehmen, was er möchte aus diesem Feedback. Also nein, mein Ohr ist sauber, ich komme aus Bayern, das ist halt so. Dann ist es auch okay, das ist wunderbar. Natürlich höre ich dann ab und zu, ja, du bist doch gar kein Sprecher, wer gibt dir das Recht, Feedback zu geben? Und dann zeige ich einmal hier rundherum und sage, das ist mein Recht. Ich mache nichts anderes den ganzen Tag mit mehreren tausend Sprechern. Also ich habe einfach nur eine Erfahrung gesammelt, ich bin nicht allwissend. Aber was ich cool fand war, bei dir wirklich, man hat den Sprung echt gemerkt. Und das ist auch das, warum ich dich in der Ankündigung, ich habe ja dieses reingeschrieben mit dem wahnsinnigen Fleiß von dir, was ja sofort als Gender-Thematik dann aufgegriffen wurde, was ich sehr interessant finde.
Was ich super finde, yes. Finde ich gut. Frauen, aber nicht in dem Fall. Natürlich nicht richtig in diesem Fall.
Ich blende die mal weg jetzt hier, weil jetzt kommt hier die
als ich es gelesen habe.
Feministinnen-Nummer. Also man sieht sie auch jetzt nicht. Und ja, das ist auch okay. Ich habe sie jetzt mal stumm geschalten. Das ist gut. Nein, Blödsinn. aber tatsächlich ist es so, du bist eine Wahnsinnige, wenn du wieder mal im Bild bist, eine wahnsinnig Fleißige. Und man hat in diesem halben Jahr, was das war oder so, echt einen super Sprung gemerkt. Und es war nicht, um es jemandem recht zu machen, sondern tatsächlich, hey, da ist 3 Rädchen passiert und irgendwie wahrgenommen. Und ja, diese Bühnensprache ist am Mikro natürlich echt ein bisschen viel.
Ja, ich und wollte halt auch einfach. Also ich hatte einfach irgendwie von Sprechen richtig toll. Und ich finde bis heute ganz schrecklich, wenn Schauspielkollegen zu mir kommen. Und ich weiß, man muss auch schauspielen und man muss auch spielen und die Leute, die Nuancen fühlen, sich dafür interessieren, was der Mensch gerade durchmacht, was geht, welche Emotion es eigentlich nach innen geht, aber nach außen, welche geht nach außen und bleibt dort. Und es gibt so viele Nuancen und kleine Töne, die man braucht. Und ich weiß, dass Mann und Frau und Mensch immer sagen, die Basis ist immer das Schauspiel. Aber ich finde, man kann sich mit Sprechen um des Sprechens willen so lange beschäftigen, dass man dafür keine Schauspielausbildung braucht, sondern man muss einfach genau das ist dasselbe Studium an Töne und Intensität. Aber ich kann es manchmal ganz anders herstellen durch Stimme und muss gar nicht so sehr alles spielen. Und ne, jetzt bin ich voll in die andere Richtung gekommen. Worüber haben wir eigentlich gesprochen? Schauspielfleiß.
Dass deine Blume Wasser bräuchte, glaube ich, hinten.
Der Fleiß. Das braucht sie nicht.
Nein, wir sind in den Fleiß gekommen, weil tatsächlich, ich habe dich da angekündigt, weil ich habe dich wirklich wahrgenommen. Du bist eine wahnsinnig lebendig, quirlige, durchgeknallte, langhaarige Dunkelblondine.
Ich weiß es wieder.
Ja, ist schön. Und jetzt?
Jetzt haben wir es raus.
Ja, siehst du, kenn dich doch.
Ich habe gesagt, ich wollte sagen, genau, und deshalb ist, also ich wollte das sprechen. Da war ich. Danke, dass noch jemand zuhört. Ich wollte das sprechen. Ich fand Sprechen toll. Ich war in diesem Studio. Ich kannte es nur vom Singen. Ich habe früher für so ein paar Boyband-Versuchssachen irgendwelche Chorusse gesungen, als ich 12, 13, 14 war. Und kannte deshalb Studioarbeit und fand es toll damals schon. Aber ich fand Sprechen im Studio unfassbar cool, als ich gesehen habe, was es ist. Und wollte es und habe mich deshalb hingesetzt und habe einfach wie eine Verrückte geübt, geübt, geübt. Und es kam eben deshalb, es ist mir eigentlich recht wichtig zu sagen, dass es nicht vom Schauspiel kam so richtig, weil ich höre immer wieder, man muss Schauspieler sein, natürlich muss man Schauspieler sein, aber ich muss den Schauspieler in mir haben, weil ich muss ja spielen. Aber wenn ich Kollegen höre, die sagen, Ja, es läuft im Moment nicht so richtig. Kannst du mir mal sagen, wie man das sprechen? Weil ich würde das jetzt auch mal machen. So, sprechen. Hätte ich Lust.
Ich glaube, das geht ja easy. Das macht ja jeder sofort. Das ist ja gleich, weißt du, sprechen, dann spreche ich halt so mal ein bisschen.
Also ich habe auch gesagt, ja, ich habe ja gerade erzählt, als ich gesagt habe, so, hey, ich will sprechen, Schauspiel, ich bin ja Schauspielerin ausgebildet, ich will sprechen, dann habe ich gesagt, puff, und schon stand ich im Studium und habe Geld damit verdient.
Ja, klar.
Also, das ist natürlich schön, wenn man da immer so sagt, man braucht es, aber es heißt nicht nur, wenn man Schauspieler ist, dass man auch Sprecher ist. Also Sprechen ist wirklich was ganz Eigenes, ist ein ganz eigener Beruf. Man kann auch Sprecher sein und einfach Sprecher sein und es ist was ganz Eigenständiges. Und man kann auch das eigenständig und als Beruf für sich erlernen durch sich selbst, weil es gibt meines Wissens, ne? Es gibt tolle Sprechlehrer, wo man natürlich sagen kann, man lernt es. Und die machen dann aber auch eine Schauspielausbildung.
Ja, also das ist halt ein wirklich ganz, ganz großes Thema.
Anleiten, wie an den Castern oder an den anderen Menschen einfach, wenn man an sich selbst dranbleibt und übt, dann so geht's.
Ja, das ist halt so ein Wahnsinnsthema, weil im Prinzip ist es so, Schauspiel ist für mich Spiel. Und wie jedes Spiel gibt es Regeln, die du befolgen musst und es gibt einfach Sachen, die du beherrschen musst. Wenn ich Fußball spielen will, sollte ich treten können oder fangen können, wenn ich Torwart bin. Wenn ich, weiß ich nicht, Baseball, Schläger halten würde, helfen. Und es ist Polo, sollte man auf dem Pferd sitzen können und so weiter und so fort. Genauso ist es da meines Erachtens auch. Aber trotz allem ist es ein Spiel. Ich muss für dieses Spiel die Regeln beherrschen. Jetzt ist Sprechen natürlich ein so mehrdimensionales Business. Sprechen ist ja nicht wirklich nur Synchrontakes runterbeten. Also es gibt Synchron-Heroes, die in der Werbung nicht wirklich gut funktionieren, weil, das haben wir jetzt heute auch mal so ein bisschen definiert bei uns, als es darum ging, endlich mal die Workshop-Inhalte in Blei zu gießen, dass es der Punkt ist, dass du bei Synchron, das Schöne bei Synchron ist, du musst wahnsinnig fokussiert und hochkonzentriert sein, aber nur für einen kleinen Moment und kannst dann wieder loslassen. Das heißt, beim Synchron hast du eine Anspannung, die Take-basiert ist. Wenn der Take sitzt, kannst du wieder ganz kurz schlafen. Dann hast du einen neuen Take, gehst wieder in die Spannung, hast was völlig Neues. Kann sein, dass du gerade geheult hast, jetzt musst du schreien, beim nächsten Mal musst du winseln und beim dritten Mal sprichst du völlig neutral irgendwas und das immer zwischen Takes. Das heißt, du hast eine High-Focus, sehr kurzfristig gedachte Nummer und du kannst sie auch ganz schnell wieder vergessen. Wenn dein Take gesprochen ist, dann ist er gehakt und du brauchst nie wieder dran denken. Das ist einfach so. Werbung.
Auch denkt man trotzdem wochenlang darüber nach, wenn man einen gemacht hat, der nicht so war, wie man ihn wollte. Und der wurde einfach, egal. Ja, du hast natürlich.
Ja, spätestens dann, wenn man den Film dann sieht und denkt, ach genau, deswegen fand ich den so doof, jetzt weiß ich's, ja. Genau, aber Werbung ist dann zum Beispiel eine ganz andere Geschichte. Ich sage ja nicht, dass eins besser oder schlechter ist, aber Werbung ist so, du hast A, keinen Anker, du hast nichts Visuelles, wo du dich festhalten kannst, du hast niemanden, der es dir vorspricht in dem Moment, weil bei Synchron hast du zumindest einen Hauch einer Stimmung, die zwar international gefärbt ist, aber du hast einen Anker, wo du dich festhalten kannst.
In der Werbung ist der Urinterpret.
Genau. Und in der Werbung gibt es den halt einfach nicht. Das ist der nächste Punkt. Voice-Over ist eine abgeschwächte Sache, die ist nicht ganz so. Du musst auch nicht Lip-Sync sein. Du musst die Stimmung nur so ungefähr aufgreifen, das Timing auch nur ungefähr. Aber dafür musst du den Spannungsbogen etwas länger halten. Und beim Hörbuch ist eine ganz andere Geschichte. Da hast du ganz lange viel Spannung und Körperspannung und musst vor allem dafür sorgen, dass deine Stimme immer gleich klingt. Und diese verschiedenen Anforderungen verlangen ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen ist es ja auch okay, wenn ein Werbesprecher zum Beispiel vorher kein Schauspieler ist, aber sehr überzeugend diese kleine Mini-Nuance der Corporate Voice hinbekommt. Das ist ja nur eine Bandbreite so, oder ein Funken davon. Und deswegen ist es da sehr vielseitig. Und man kann Sprechen jetzt nicht einfach so pauschal beurteilen, aber tatsächlich ist es so, die Spielregeln sollte man beherrschen und dann spielen. Und das verpassen die wenigsten. Und das ist etwas, was man von dir ganz gut lernen kann, um jetzt dich mal wieder ins Spiel zu bringen hier. Du spielst. Also auch wenn du irgendwelche Takes machst und zwar nicht spielst eine Rolle, sondern das ist ein Spiel. Und du willst gewinnen, du willst gut sein, du willst toll sein und das richtig machen und performen. Und diese Leidenschaft spürt man auch. Also bilde ich mir ein. Wahrscheinlich fakest du es nur und tust nur so, als ob. Konstanze hat schon, also Conny hat geschrieben, charming as always. Ich glaube, ich bin ich zu direkt? Nein, ist ja wohlwollend. Wir haben uns alle lieb. Genau.
Warum?
Aber so nehme ich dich wahr.
Sag mir nochmal was. Warum? Sag nochmal warum. Worauf meinst du, ist der Kommentar bezogen, Robert?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin wie immer. Aber deswegen schreibt sie auch as always. Also,
ich weiß es aber auch ehrlich nicht. Jetzt gerade bei all den Dingen, die
war das, das mit der Blondine oder so?
Jetzt gerade nicht wissen.
Ja, egal. Nein, aber jetzt, wie ist das so mit deinem, wie fühlt sich das für dich an? Erzähl doch mal ganz kurz, du gehst ins Studio, jetzt mal von mir aus, lass mal nicht synchron nehmen, weil da komme ich gleich noch dazu, sondern lass mal irgendeinen Werbespot nehmen. Du sprichst einen Werbespot, du kriegst ja die Texte nicht vorher, meistens kann man sich ja gar nicht vorbereiten, weil die Texte werden ja in dem Moment meistens noch geschrieben und noch reingereicht, während du dich schon warm gesprochen hast. Wie ist deine Wahrnehmung? Ach so, auf die liebevolle Beschreibung deiner zauberhaften Person, Laura. War ich da charming? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? War ich da nett?
Vielleicht hast du mich beleidigt. Vielleicht.
Weiß ich nicht. Also nicht absichtlich, weil das hätte ich gefeiert. Aber nochmal zurück. Ich weiß. Aber jetzt lass mal ernsthaft. Wie ist es für dich, wenn du ins Studio gehst und da ist ein Text? Was geht da in dir vor? Weil du trägst nach außen diesen Irrsinn, diese Spielfreude und dieses Drumherum. Du sollst nicht still sein, Conny, ist alles gut, ich bin neugierig. Und was geht da in dir vor, dass das rauskommt und entsteht und dass dieser Eindruck vermittelt wird? Wie ist das für dich?
Also ich habe schon oft gehört, dass ich so im ersten Moment eher so lustig souverän wirke. Ich bin im Studio, also wenn ich weiß, wer kommt und weiß, was kommt und weiß, das ist so meine Comfortzone, dann bin ich entspannt und weiß aber auch ungefähr, was der Text von mir möchte. Mhm. Dann gibt es Texte, da werde ich auch richtig aufgeregt und habe das Gefühl, oh, okay, das ist erstmal zum Beispiel viel. Dann weiß ich aber, es muss sehr on point sein, es muss sehr schnell wahrscheinlich sein. Ich sehe oben die Minuten- oder Sekundenanzahl und denke mir, huppa, okay, da haben wir einiges vor uns. Und aber was ich so ein bisschen gelernt habe, wovor ich am Anfang tierisch Angst hatte und dann auch vielleicht Sicherheitsgriffe gemacht habe zu, sprich eben deutlich oder dann halte ich halt fest an, dann machst du halt das, was du immer machst und machst jetzt dann eben immer der Ton, der bei allen immer funktioniert. So. Und habe diese Sicherheitsgriffe gemacht. Ja, der funktioniert bei niemandem, habe ich jetzt einfach nur so gesagt, weil mir nichts Besseres einfällt. Bei manchen funktioniert er
Man denkt, er funktioniert. Aber
und dann hört man sich am Ende doch immer genau anders an, ja, oder? Ja. Aber was ich schon gelernt habe, ist, und das war, das ist auch durch einfach viele Termine und viele Jahre und viele, viele Arbeiten an vielen Texten, natürlich zu sehen, was will der Text von mir, was möchte wahrscheinlich der Kunde erfahrungsgemäß, wenn er diesen Text so schreibt. Und aber sonst kann ich nicht mehr tun, als mit dem, was ich habe, ihn einfach mal fröhlich vorzulesen, wenn es nicht gerade ist, ich will dich umbringen oder so, das ist natürlich dann was anderes, aber ihn einfach vorzulesen und zu sagen, okay, was möchte der? Möchte der was verkaufen? Möchte er mir was erklären? Und dann tue ich das, wie ich es gelernt habe, und am Ende ist ja meistens das nie das, was rauskommt, sondern dann arbeiten wir, ne? Dann geht's los. Aber ich biete an und habe wirklich dann das Gefühl, jetzt muss ich Bock haben und muss versuchen zu verstehen, was haben die sich gedacht, als sie es geschrieben haben? Wie hört sich das an, wenn ich es mir einfach mal laut vorlese? Wo könnte ich draufgehen? Was könnte ich betonen? Und dann rattert es gleich und ich denke, okay, da könnte ich hin. Das wollen die, das wollen sie betonen, das wiederholen sie öfter. Und dann analysiere ich ganz automatisch, ne, über die Erfahrung. Und dann haue ich raus und dann sagen alle so, entweder, boah, das war aber toll. Oder die sagen, ja, jetzt
kann
können wir
so
aber
machen?
Noch mal. Genau. Ja, das machen wir jetzt lieber nochmal. Es gibt ja alles, ne?
Hui, das war jetzt interessant. Genau, ja. Nein, das ist auch ein schönes Feedback. Oh,
nee, das
war jetzt interessant. wie ist es jetzt immer so aus dem Nähkästchen geplaudert, weil beim jedem Profisprecher ist es ja so, ein großes Kriterium ist bewusstes Sprechen. Ja? Also, was mich ja völlig auf die Palme treibt, ist, wenn irgendwelche Sprecher sich Sprecher nennen und da sind, Schizophrenie habe ich gerade aus dem Augenwinkel gelesen, Ron, genau, den alle darstellenden KünstlerInnen gemein haben. Diesen Hauch Schizophrenie erlebt das. Ich auch. Ich finde das super. Ich finde das mega. Aber,
ja, aber auch alle Menschen, nicht nur Künstler, alle Menschen, die wissen, die haben nur nicht den direkten
Zugang. Die sympathischen Menschen.
Ja, nicht alle Menschen. Ja, aber jeder. Alle. Jeder hat eine Geschichte, jedem ist Scheiße passiert, jeder. Man muss nur Lust haben, es zu kanalisieren und in den Text zu packen. Alle haben Scheiße erlebt.
Jo, genau.
Das ist nichts Shoutout. Das ist nichts, für Künstler, was Künstler für sich gepachtet haben. Jeder Mensch hat jemanden verloren, Haustier verloren, Scheiße gegangen, betrogen worden. Keine Angst, es gibt keinen Menschen, der nicht durch die Scheiße gegangen ist.
That man escalated muss quickly. Wie sind wir da hingekommen?
Ja, man muss irgendwie Lust haben. Es sind nur diese Menschen, die eben das brauchen für ihre Arbeit und die es deshalb kultivieren und es betrachten und was für ein Geschenk in seiner Arbeit, die schlimmen Dinge seines Lebens betrachten zu dürfen und sogar zeigen zu dürfen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen stelle ich jetzt mal ganz kurz diesen technischen Punkt, den ich eigentlich fragen wollte, hinten an, weil ich finde, die Emotion ist tausendmal wichtiger. Ich finde Emotionen viel toller und viel wichtiger. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, dass der große Bonus von Künstlern, und dann nehme ich jetzt mal Musiker, Bildhauer, Sprecher, Maler, whatever, dass man einerseits diesen Schmerz, diesen Leidpunkt auch braucht, aber nicht um, in vielen Schauspielen, ich bin vorsichtig mit dem, wie ich es formuliere, in vielen Schauspielschulen heißt ja, die müssen wir erstmal brechen und so weiter und blablabla. Tatsächlich ist aber so, jeder muss irgendwie ein dunkles Tal mal durchwandern, um zu erkennen, wenn ich mich Ängsten stelle, wenn ich mich irgendwelchen komischen Sachen stelle, ich komme da durch und es ist alles gut. Und wenn ich diese Energie nutzen kann und wenn ich auch diese Erlebnisse nutzen kann, dann kann ich das in meine Kunst mit reinbringen und berühre plötzlich Menschen ganz anders. Und ich finde nichts schlimmer als Sprecher und Künstler und Musiker, die nicht berühren. Wo man spürt, okay, ich habe jetzt eine neue Single gemacht, weil ich Geld brauche, aber nicht, weil ich dir eine Geschichte zu erzählen habe.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass wenn du sagst, du gehst durch dieses, ich hasse Bibelzitate, aber du wanderst im finsteren Tal, meinetwegen, du gehst durchs finstere Tal, du hast es gesagt, ich rezitiere nur, und kommst da durch und es wird in Ordnung. Das finde ich, das ist, ja, aber es muss ja gar nicht, also es wird vielleicht auch nicht in Ordnung. Was diesen Beruf für mich und viele Menschen da draußen, die denselben machen, ja auch irgendwie machenswert macht, das war oft machen, ich weiß, ist, macht dass nichts. Es nicht, dass es gar nicht in Ordnung sein muss. Macht nicht. Ja.
Macht
wir machen.
Ja, genau.
Und es muss gar nicht in Ordnung sein. Das heißt, bist du irgendwo hingegangen und ist dir richtig Scheiße passiert, dann kannst du danach sagen, boom, ich bin da stärker und anders rausgegangen. Habe ich einen scheiß Studiotermin gehabt, synchron, Thema, super Thema. Du hattest hier ein paar Gäste, die haben über Synchron gesprochen, die sagen, wie sie im Studio sind. Und dann sage ich, was ist, also wegen in Ordnung oder nicht am Ende so eines, durch ein Tal. Was ist das Tal? Das Tal ist auch, ich gehe in ein Studio, meinetwegen in ein Synchronstudio, da bin ich Nachwuchs, bin aus einer Menge rausgefischt worden und jemand sagt dann schon so, den Namen kenne ich ja gar nicht. Und dann gehst du rein und sagst, okay, ich komme dahin, was ich möchte ist, alles, was nicht in Ordnung ist, auch zeigen, weil das brauche ich für diesen Beruf. Ich muss hingehen und mein Haus und alle meine Fenster sind sperrangelweit offen und ich sage, das habe ich zu geben, das bin ich und jetzt versuche ich, das mit euch zu teilen und arbeite mit dir.
Aber das Wichtige ist ja, gerade aus so einem Punkt.
Und macht so,
ja, aber genau das ist der Punkt, wenn du hingehst und du erfährst als erstes, den Namen kenne ich ja gar nicht, dann ist die einzige Antwort, ja, das ändern wir jetzt gerade. Danke. Und fertig.
Und ich meine, ich wollte jetzt eben nicht sagen, also ich fand ein paar Sachen, die hier gesagt wurden, als sie mit dir gesprochen haben, schön, weil das auch Leute sind, die fördern, die eine tolle Stimmung im Studio machen, die einen upliften, die sagen, hey, probier's nochmal und ich will das mehr so und so weiter, die Türen offen lassen und dir nicht durchs Fenster einen reinschießen, das gerade so schön offen steht, dass du sagst, das brauche ich, um zu arbeiten. Gute Stimmung. Das hast du auch immer gepredigt, ich weiß es, als wir miteinander gesprochen haben. Gute Stimmung, ich möchte mich wohlfühlen. Am Set wirst du gepampert als Schauspieler. Was willst du, einen Kaffee? Willst du dies? Willst du das? Dieses dunkle Tal, durch das muss man aber, wenn man anfängt zu sprechen, auch mal gehen, weil da sind auch viele Menschen, oder nicht viele, aber es gibt immer einige, da geht man mit all seinen offenen Fenstern und Türen hin und die hauen einem erstmal alle Fenster und Türen zu und sagen dann, so, und jetzt sprich mal was, und zwar mit richtig viel Emotion. Und dann sagt man, ich kann es nicht. Dann hat man danach das Gefühl, ich setze mich ins Auto, heul erstmal eine halbe Stunde und sage, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war das Schlimmste. Weil ich so offen hin bin, war es natürlich, die Fallhöhe war riesig. Ich war offen und wollte und habe mich gefreut und dann hat jemand puff gemacht und schon war ich wieder weg. Und wenn man das aber wenn man sagt, es ist okay, dass ich gerade nicht in Ordnung bin. Ich werde trotzdem zum nächsten Termin gehen. Ich werde trotzdem wieder anrufen. Ich werde trotzdem versuchen, mich zu verbessern. Ich werde weitermachen.
Da muss ich jetzt sofort reinquetschen.
Also, dann muss man durchhalten, muss man auch
aufhalten. Sorry, Hasi, diesen letzten, den fand ich nicht gut. Also dieses, dann bin ich halt mal kacke. Nein, im Prinzip ist es so, wenn jemand, ich habe manchmal Scheißtage. Ich bilde mir ein, ich habe es relativ gut im Griff. Allerdings bin ich ein sehr offener Mensch. Ich bin stellenweise ein sehr offenes Buch und ich halte auch nicht immer hinterm Berg mit allen Emotionen. Aber der Job ist der Job und was drumherum passiert, hat da erstmal nichts zu suchen. Aber wenn du jetzt als offenes Buch mit allen Fenstern offen in ein Studio gehst und jemand ist da und sagt, ja, sprich erst mal. Du weißt nie die ganze Geschichte. Und tatsächlich ist es so, es geht in den seltensten Fällen um den Künstler am Mikro. Ich bin zum Beispiel auch nicht geil drauf, wenn gerade eben mein Mikrofonvorverstärker durchraucht oder mein Kunde mir gerade gesagt hat, dass ich eine Pfeife bin oder eine Session nicht hinhaut oder ich eine Musik verdattelt habe, was Gott sei Dank sehr selten passiert, aber wenn sowas passiert, dann ist natürlich die Laune ein bisschen im Keller. Und das Schlimme ist, und das ist das, was uns Künstler alle irgendwo eint, wir beziehen es erstmal auf uns. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und das sollten wir bitte lassen. Und deswegen immer noch dieser, ich sage Ihnen jedes Mal, wenn ihr am Mikro seid, dann habt ihr schon gewonnen. Das ist das Bonuslevel. Und egal, was da drumherum passiert und ob jemand schlecht drauf ist oder irgendwelche komischen Sätze sagt, wenn es für euch unangenehm ist, geht raus und sagt, ich möchte so erstmal nicht. Wir können kurz mal einen Kaffee trinken, lass uns mal einordnen, aber so kommen wir zu keinem Ergebnis. Ich hätte gern Spaß, du nicht, dann gehe ich lieber. Ist auch okay. Aber im Großen und Ganzen, was uns Künstler wirklich eint, ist dieses immer so, okay, was habe ich falsch gemacht? Oh mein Gott. Und no way. Und
deswegen auch, gerade weil du es ja hier, also es ist ja nicht, wir machen das jetzt nicht nur, um uns nett zu unterhalten, sondern es sind noch viele Leute da, die einfach sagen, ich will und wie tue ich. Und ich finde es nicht unwichtig zu sagen, eben, es gibt diese Tage und im Zweifelsfall, heute weiß ich, was du sagst. Heute weiß ich, dass es so ist. Und sag, hey, da hat jemand einen scheiß Tag und ich kann das bespielen mittlerweile mit meinen, wenn ich bei dem Bild bleiben möchte, mit meinen Fenstern. Dann mache ich ja das eine kurz zu, damit der da nicht rein und sagt immer, oh, du hast halt schlechte Laune, alles gut oder jemandem geht's mal nicht so gut oder wie auch immer. Ja. Aber am Anfang hat mich das gehittet, als wäre ein Orkan über mich hinweg. Und dann, muss ich sagen, war ich in meinem Fall auch nicht gut.
Nee, und das ist genau das. Und deswegen.
Und das finde ich super wichtig für Leute, die sagen, wie komme ich da hin, wie spreche ich? Dann sage ich, das ist nicht das Ende, wo man heimgeht und sagt, jetzt ist es vorbei. Niemand, sie erzählen sich's alle und niemand mag mich mehr. Sondern dann ist das ein Erlebnis, das wirklich jeder, dem man sich unterhält, der nicht von Kindesbeinen anspricht, sondern der irgendwann versucht reinzukommen, jeder macht diese Erfahrung.
Ich muss noch ganz kurz zwei Kleinigkeiten einhaken, weil hey, die Stunde ist fast um und ich möchte auf jeden Fall dir noch die letzten Worte geben. Ich möchte kurz ein paar Sachen einhaken hier. Alana schaut zu, finde ich gut, weil dann kriegt sie das zumindest nicht mit, was wir vorhin über sie abgelästert haben. Die guckt sehr spät zu. Das freut mich. Hallo Kollegin, schön, dass du da bist. Anja ist da, sehr schön. Henrike hat sich ein bisschen wieder auf dieses Poet Needs the Pain eingeschossen. Natürlich kein Poet needs the pain, aber ein Poet kommt damit gut klar, wenn er sich einem Pain mal gestellt hat. Und um sich einem Pain zu stellen, braucht man the pain. Also man muss nicht permanent leiden. Also diese deutsche Tugend, dieses Alitichaidi, das ist nicht die Pain, die wir meinen, sondern im Prinzip ist es wirklich so, okay, kann auch mal wehtun, aber durch. Ich box mich da durch, ich gehe da durch und ich amüsiere mich da durch, was ich auch sehr toll finde, weil es gibt ja diese Urinstinkte, Flucht, Todstellen und Kampf. Und ja, du lachst jetzt gerade. Also es ist ja wirklich.
Welcher bist du? Todstellen?
Nein, ja, Moment. Kommt drauf an. Wenn ich mit dir zu tun habe, stelle ich mich lieber tot. Ja? Heute muss ich ein Gespräch führen, deswegen krätsche ich mal rein und gehe in den Kampf. Nein, Blödsinn. Aber das sind unsere ersten Instinkte, die wir haben. Und ich finde, es gibt noch einen ganz neuen Instinkt, weil wir leben nicht mehr im Zeitalter des Säbelzahntigers, sondern wir haben jetzt auch die andere Möglichkeit, es zu feiern. Feiere Schmerz, feiere Versagen in Anführungszeichen, indem du es einfach nicht mal besser machst. Feiere auf die Fresse fliegen, feiere Erfahrungen. Ich feiere jedes Gespräch, auch heute das Gespräch. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil bist so ein bisschen unberechenbar, aber dafür wieder sehr sympathisch dadurch. Jetzt guckst du wie ein Lämmchen. Nee, das ist wieder klar. Super. Ja, genau. Aber was ich jetzt zum Schluss noch unbedingt von dir hören möchte, weil das war unser Einleitungsthema, auch im Vorgespräch ganz kurz, wir haben ja doch ganze 5 Minuten Vorgespräch gehabt. der richtige Zeitpunkt. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt meines Erachtens, aber für mich ist viel interessanter, wie siehst du das? Weil du bist natürlich, wenn man von außen drauf schaut, relativ früh in die Studios gestachelt, um mal ein bisschen auf die Mütze zu kriegen. Auf der anderen Seite hast du dadurch aber sehr schnell mit sehr viel Fleiß gelernt. Ohne Fleiß kein Preis. Ich musste diesen blöden Spruch einmal bringen, das ist leider so. Den du auch noch nie gehört hast in deinem Leben. Genau, den du noch nie gehört hast in deinem Leben, der auch noch nie gebracht wurde, glaube ich. Nein, aber tatsächlich ist es ja so, dass du durch diese unbändige Arbeit dahinter dieses Ding sofort gedreht hast. Und wann ist für dich in deinen Augen der richtige Zeitpunkt, nach draußen zu gehen mit seiner, ihrer Kunst in? Oh Mann, echt. Jetzt habe ich versucht, ein bisschen plump. Jetzt habe ich versucht, plump zu gendern.
Vergehen lassen. Ich meine, ähnlich wie du, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Ich meine nur, würde ich heute wissen, was ich damals wusste, und das sage ich auch allen, denen ich Tipps gebe, denen ich schon ins Business geholfen habe.
Meinst du nicht gerade, hättest du damals gewusst, was du heute weißt?
Genau.
Weil ich meine, damals wussten, ja, du hast gerade andersrum gesagt, bilde ich mir ein. Und es wäre unlogisch. Ja.
Hätte ich damals gewusst,
was Wenn du ich heute hatte. Wüsstest, was du damals wusstest. Ich glaub,
nein, ja, andersrum.
Ist doch Wodka im Glas.
Das Richtige einsetzen, schneid es einfach rein nachher. Mist ist live, ne? Mist, egal.
Ja, warte.
Dann würde ich sagen.
Okay, fertig.
Ich hätte all diese Dinge, all diese Proben, all dieses Üben, all dieses Gucken, wie funktioniert das, was ich gemacht habe, hätte ich jetzt vielleicht vor den Besuch gesetzt und würde sagen, wenn ich einen Workshop habe, mache ich mal einen Workshop, aber dann setze ich mich hin und versuche erst selber mal etwas Vorzeigbares zustande zu kriegen. Jeder hat ein Handy, jeder hat ein iPhone, jeder zweite hat ein iPhone oder ein Handy mit einer Aufnahmefunktion. Da kann man was drauf sprechen. Man hört sich das an, was der Profi gemacht hat, dann was man selbst gemacht hat und sagt, ist noch nicht so ganz da. Das ist immer so eine Fliege hier. Ich bin nicht schizophren. So. Und dann
Nein, eindeutig nicht.
Und dann gehe ich hin und sage, kann zu jemandem gehen und einfach sagen, hey, schau mal, das ist, was ich kann, wenn ich arbeite. Und da könnten wir mich hinbringen. Und das ist mein Stand, den ich gerade habe. Das heißt, ein wenig später wäre okay gewesen, aber das, was die einen von den anderen trennt, ich habe wirklich mittlerweile vielen Leuten, auch Kollegen, Schauspielkollegen, die mal sagen, hey, ich würde gerne, wie hast du? Viele, viele Dinge erzählt. Und die eine Sache, die von denen unterscheidet, die heute neben mir oder nach mir im Studio dran sind, ist einzig und alleine, dass sie weitergemacht haben.
Ja.
Und dass sie, gut, wie gesagt, von Kollegen gesprochen, die haben auch in der Schauspielausbildung schon eine Stimmausbildung gehabt. Also Ausbildung ist natürlich wichtig, dass die Stimme, aber das ist, da müssen wir nicht drüber reden, weil das ist eh absolute Basis und wenn die Basis nicht stimmt, stimmt alles andere nicht. Ja. Aber wenn diese Basis da ist, dann gibt es nur die an sich und an ihrem Business weitergearbeitet haben. Und es gibt die irgendwann aufgehört haben und gesagt haben, die rufen aber nicht an, dann melde ich mich auch nicht mehr und mache nichts mehr. Das ist der einzige Unterschied. Von denen, die ich auch gut finde. Naja.
Vielen, vielen Dank. Ich ergänze eine Kleinigkeit noch dazu. Meine Meinung ist, der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Machen. Weil alles, was du getan hast, ist hat dich dahin gebracht, wo du heute bist und du bist erfolgreiche Sprecherin, Schauspielerin, also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Eine blutige Nase ab und zu ist auch okay, das macht einen nur noch stärker und machen. Und es hat Spaß gemacht mit dir?
Mir genau. Hat es auch Spaß gemacht mit dir.
Wir haben überzogen, was ich okay finde.
Was?
Und ja, ich weiß. Frauen sind da so. Die sind da ein bisschen entspannt.
Wenn du mich oben siehst, schaue ich jetzt mal auf dich runter.
Ja, sage, dann blenden wir sie mal aus. Das ist schon mal ganz gut hier. Laura, vielen, vielen Dank. Alle, ihr Lieben, dass ihr dabei wart. 5 Minuten Mut bringt unheimlich viel. Henrike, das ist das perfekte Schlusswort. So sehe ich das. Und nachdem Laura die Haare jetzt zusammen beinahe hat, wird es gefährlich. Und deswegen gehen wir. Genau.
Ciao.
Ein schönes Und jetzt einen schönen Abend. Genau, und jetzt. Moment. So, in groß. Genau. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.